Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute wieder auf einen Dienstagabend nach unserem Spiel in Wolfsburg. Und auch dieses Mal bin ich nicht alleine. Ich habe wieder Unterstützung von der lieben Simone. Schöne Grüße ins Siegerland und von dem Holger. Schöne Grüße nach Münster. Freut mich, dass ihr da seid. Und ja, wie eigentlich immer kann ich sagen, es gibt jede Menge an Themen, die wir besprechen und aufarbeiten müssen. Und umso schöner ist es, dass wir das dann eben zu dritt machen können. Ja, lasst uns vielleicht direkt mit dem Spiel gegen Wolfsburg beginnen. Wir alle haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, die Tabellenkonstellation ist sehr bedrohlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht da unten reingeraten, und hatten jetzt eben ein ja, direktes Duell, so kann man es ja tatsächlich betiteln, ein 6-Punkte-Spiel, sowohl für uns als auch für Wolfsburg. Und ja, es ist eigentlich das passiert, was ja für uns noch verkraftbar ist, für Wolfsburg nicht hätte passieren sollen. Dieter Hecking hatte das auf der Spieltagskonferenz vor dem Anpfiff noch betitelt. Die einen dürfen nicht verlieren und die anderen müssen gewinnen. Ja, und jetzt ist das passiert, was beiden gefühlt nicht so wirklich weiterhilft. Es gab ein torloses Unentschieden. Aber ja, ich glaube, wir in unserer Situation können damit relativ gut leben, weil wir die Wölfe eben auf Abstand halten. Simone, wie ist deine Stimmung, wenn du dich jetzt erstmal nur auf den, ja, vielleicht noch gar nicht mal auf den Spieltag, sondern auf unser Spiel gegen Wolfsburg nochmal konzentrierst und wenn du dir das nochmal überlegst, was du da gesehen hast, was Borussia da angeboten hat?
Was wir angeboten haben, ja. erstmal hat man dem Spiel natürlich extrem angemerkt, worum es da geht und warum die beiden da so stehen, wo sie gerade stehen, ja. wir haben es gut gemacht in der ersten Halbzeit, fand ich. Wolfsburg hatte gefühlt wesentlich mehr Druck auf sich wie wir. Wir waren da doch mehr gelöster, wie ich dachte. Aber es hat sich doch bemerkbar gemacht, dass die Taktik sich gegenseitig irgendwie schachmatt gesetzt hat. Diese Kompaktheit von beiden und Absicherung von beiden hat da nicht viel zugelassen. Und wenn du dann die Chancen nicht nutzt, ja, dann kommt dann so ein Ergebnis bei raus, ja. Die Aufstellung, ich war erst unglücklich, weil ich dachte, oh, Honorar, wir hätten uns eine Pause gewünscht. Dann habe ich erst gedacht, so, und wieder so defensiv. Ja, und dann kam es dann so, wie es gekommen ist. Obwohl ich sagen muss, die erste Halbzeit fand ich wirklich okay. Holger, wie hast du es gesehen?
Ja, ich kann nicht abstreiten, dass ich ziemlich aufgeregt oder angespannt war vor dem Spiel, weil ja dann doch recht viel auf dem Spiel auch stand. Für Gladbach natürlich auch einiges, was man hätte verlieren können an diesem Spieltag, aber ich war dann relativ schnell auch entspannt. Das lag natürlich an dem Spiel von Heidenheim gegen St. Pauli, was parallel lief, was ja dann recht früh schon nach 3 Minuten eine ganz gute Tendenz hatte mit dem Tor für Heidenheim. Und ich war dann auch einigermaßen beruhigt, als ich gesehen habe, wie die Mannschaft gespielt hat, also unsere Mannschaft gespielt hat. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, sie waren aktiv, sie haben gepresst, sie haben hochgepresst, also Sachen, die man auch wirklich jetzt lange nicht gesehen hat. Sie haben wirklich versucht, auch mal wieder Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und waren nicht passiv abwartend, sodass ich dann schon in der ersten Halbzeit, auf jeden Fall in der ersten halben Stunde, guter Dinge war. Und das war für mich erstmal okay und die Anspannung war dann auch irgendwann ein bisschen weg. Björn, wie hast du es gesehen?
Ja, mir ging es ähnlich. Ich bin auch sehr, sehr angespannt ins Spiel reingestartet, eben ob der Thematik, die wir alle kannten, der Brisanz da unten drin. Das Spiel durften wir nicht verlieren. Ein Dreier wäre natürlich ideal gewesen, ne, weil du dann quasi schon den Deckel hättest drauf machen können. Und ja, dementsprechend war ich auch nicht so zufrieden mit der ersten Halbzeit. Also nicht zufrieden im Sinne des Ergebnisses, weil Simone hat es gerade eben schon gesagt, das war eigentlich ein relativ forscher Start. Wir haben früh versucht, Druck zu erzeugen. Das ist uns auch gut gelungen. Wir sind auch in Abschlusssituationen gekommen, aber die waren ja nie so wirklich richtig gefährlich. Ich erinnere mich relativ frühzeitig an ein paar Abschlüsse, wo Grabara dann tatsächlich eingreifen musste, die dann aber auch wieder nicht, ja, nicht platziert genug gewesen sind am Ende des Tages. Und dann eben unzählige Chancen, die wir einfach wieder komplett vergeigt haben. Also da fand ich es dann sinnbildlich, die Situation von Haris Tabakovic, ohne dass ich jetzt da auf dem rumhacken will, aber der kommt da irgendwie 15 Meter vom Tor zum Abschluss und schießt das Ding gefühlt aus dem Stadion raus. Das darfst du dir in der Situation eigentlich nicht erlauben. Und ja, in mir sind dann tatsächlich direkt wieder die ersten Zweifel aufgekommen, weil ich mir halt dachte und in dem Moment dann eben auch tatsächlich an die alte Fußballweisheit denken musste: Machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten. Ne? Also in der Vergangenheit wurden solche Spiele schon dreckig 1 zu 0 irgendwie hinten raus dann verloren. Wir brauchen gar nicht so weit in der Historie zu kramen. Das Mainz-Spiel von uns kannst du ja quasi als Referenz nehmen. Da hätten wir auch nachlegen müssen. Das haben wir nicht hinbekommen und dann kassierst du dann den Ausgleich hinten raus. Und wir alle kennen ja halt eben auch die Leistung, die wir in der zweiten Halbzeit dann bringen. Also, dass wir irgendwie nicht konstant genug sein können, zwei sehr gute Halbzeiten zu spielen. Und auch das hat sich dann ja eben wie so ein roter Faden nochmal durchgezogen. Die zweite Halbzeit war deutlich passiver. Und eigentlich schon mit Ende der ersten Halbzeit wurde Wolfsburg da immer aktiver. Und da gehört dann eben auch zur Wahrheit. Und ich fand, das war dann tatsächlich der gefährlichste Abschluss in der ersten Halbzeit. War für mich die Szene von Amura, wo der in der 44. Minute oder was das war, ganz knapp am Tor vorbei schießt, den Ball da ins lange Eck zirkeln wollte. Und der da wirklich nur haarscharf am Tor vorbeiging. Ja, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, das Ding geht rein und dann wird es ein ganz, ganz schweres Spiel. Ja, und von daher, ich weiß einfach nicht, was ich mit der Mannschaft anfangen soll. Du musst diese Situation anders lösen. Klar, das ist unfassbar schwer, wenn der Kopf nicht mitspielt, wenn die Köpfe bei den Spielern nicht mitmachen. Aber dass wir dann auch immer wieder diese fehlende Konstanz in den Halbzeiten sehen. Das finde ich schon sehr, sehr erschreckend, Simone. Ist dir das auch wieder so gravierend aufgefallen oder sehe ich das vielleicht auch einfach zu kritisch?
Nein, ich habe es diesmal mal genauer analysiert mit den Spielszenen und so weiter. Und das, was mir total oft aufgefallen ist, ist zum Beispiel Tabakovic, ja, er geht dem Ball entgegen, aber du hast keinen dahinter, der mal dann hinter ihm tief läuft. Ja, du hast keine Bälle über die Kette, die er annimmt und einer geht tief und läuft. Es war viel zu wenig Bewegung da. Ja, du hättest diesen Block da viel besser auseinanderziehen können, wenn du schneller spielst, mit weniger Ballkontakten. Die Ballkontakte, Ballbesitz, alles schön und gut, aber wenn du das so langsam machst und wir entscheiden ja auch total langsam, das war auch auffällig wieder bei Honorar, ja, der entscheidet und dann bricht er ab, weil der Wolfsburg-Block, der steht da, der wird dann gedoppelt, ja. Und dann hat er niemanden. Er kann, innen ist keiner reingezogen, hinter ihm ist keiner. Ja, dann muss es wieder abbrechen, wieder zurückspielen, wieder aufbauen. Ja, dann ist der Block wieder da und dann kommst du wieder nicht vorwärts. Das ist so ganz typisch, dass wir zu langsam sind in Entscheidungen. Nicht, ja, wir reagieren zu langsam, ne? Und dann verstehe ich auch dann diese späten Wechsel nicht, ja? Dass du dann nochmal Druck erzeugst, wo wir schon jetzt in der zweiten Halbzeit sind, ja, dass du nicht nochmal Druck erzeugst, weil du hast ja gemerkt, bei denen ging ja nichts quasi, ne, groß. Ja, ich meine, bei uns dann auch nicht, aber dann muss man doch mal den Mut haben, da offensiver zu wechseln und dann Attacke, ja, um denen richtig Stress zu machen, weil den hättest du denen, glaube ich, leicht machen können, weil du hast ja gemerkt, ne, was auf denen lastet. Und dann musst du halt mal das Heft in die Hand nehmen und sagen, so, Attacke jetzt, wir machen denen jetzt mal Stress und dann gewinnst du das Ding 1-0. Aber den Mut, den gibt es bei uns leider nicht, ne?
Ja, warum auch immer, ne? Du hast es angesprochen, die Wechsel waren wieder relativ spät. 77. Minute gab es den Doppelwechsel. Rehner für Stöger und Hacky, der dann eingewechselt wurde für Franck Honorat. Schön, dass Hacky wieder da ist. Hat das Spiel, finde ich, direkt belebt. Also mit der Einwechslung war das irgendwie gefühlt eine andere Mentalität dann auf dem Platz. Da sieht man mal wieder, wie wertvoll der tatsächlich auch schon für die Mannschaft ist. Ja, was mich extrem gewundert hat, muss ich ehrlich sagen, nach dem Mainz-Spiel, war, dass Bolin außen vor war, also dass der auch nicht in der Startelf war, dass stattdessen wieder Honorar gespielt hat, habe ich nicht verstanden. Bolin, der das gegen Mainz ja auch gut gemacht hat, waren wir uns ja auch alle einig. Und ja, der wurde jetzt ja überhaupt nicht berücksichtigt. Er wurde auch später nicht eingewechselt. 89. Minute hatten wir noch den obligatorischen Maschino-Tabakovic-Wechsel und in der 92. dann eben Takay für Kiarodia, also Positionswechsel dann auch. Und ich weiß nicht, warum du dann nicht die jüngeren Spieler da auch nochmal reinwirfst. Warum auch nicht schon in der 60. Minute, dass du dann eben sagst, wenn Stöger platt ist, dann kommt halt Moya oder dann kommt halt Bulin. Ich verstehe es einfach nicht. Habe ich kein Verständnis für. Holger, hast du eine Erklärung dafür? Ist das dann wieder das Thema Erfahrung oder warum werden die nicht eingesetzt?
Kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, warum Will Moja komplett außen vor ist, obwohl er auch schon Startelf gespielt hat. Ich kann es ja bei Bolin auch nicht sagen. Wenn jetzt ein Hack für einen Bolin oder für einen Moja spielen würde, würde ich es noch nachvollziehen. Also von der Hierarchie her. Mich hat auch gewundert, dass Frank Honorat gespielt hat. Ich kann es auch nicht so ein bisschen und ich kann es nicht nachvollziehen, ne? Also was er sich dann dabei denkt, aber gut, ne? Es ist ja sogar Reyna kommt ja dann auf einmal wieder rein. Der war dann eine Zeit lang draußen, ist jetzt wieder vor den genannten Spielern. Das ist schon ein bisschen verrückt, ne? Und Simone, was du gesagt hast, die können nicht schnell genug reagieren. Also eigentlich sind ja auch Mannschaften eingespielt, was jetzt Spielformen angeht. Das kannst du natürlich auch eigentlich immer nur machen, wenn du Personal hast, was weitestgehend immer spielt. Das ist ja auch ein Problem. Also ne, diese ganzen Wechsel, Stöger, Bulin, Honorat, ne, Reyna. Und eigentlich kannst du natürlich so Muster einspielen. Das heißt, wenn du unter Druck gerätst, spielst du den Ball in einen freien Raum, wo du weißt, dass da dein Mitspieler ist. Oder wenn du auf Konter spielst, so war das früher immer. Da wusste man immer, du spielst den rechts raus und Hofmann läuft hinterher. Und das geht uns ja komplett ab. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass das ansatzweise taktisch eingespielt wird. Also was man gesehen hat bei dem Spiel, waren diese Ecken, die dreimal auf Stöger kamen und dreimal hat es nicht wirklich gut funktioniert, wo es rausgespielt wurden aus dem 16er, da sieht man sowas. Aber ansonsten ist es halt auch keine eingespielte Mannschaft durch diese dauernden Wechsel, die ich so nicht nachvollziehen kann. Und wir haben es ja auch schon thematisiert. Ich glaube, der Trainer sieht dann auch in Frank Honorat anders von der Leistung her als wir. Weil wenn wir ehrlich sind, also ich habe in diesem Jahr, glaube ich, keine schlechtere Mannschaft gesehen als Wolfsburg. Also unter normalen Umständen musst du zur Halbzeit 3-0 gegen die führen. Und das zeigt ja, in was für einer Verfassung wir sind. Ne? Wir kommen immer noch mit einem blauen Auge davon, das heißt mit einem Unentschieden. Aber dass du da mal den Punch setzt, ne, und dann Auswärtssieg holst, ne, funktioniert nicht. Und das zeigt schon, dass wir wirklich uns so, wir krebsen uns irgendwie voran und sind froh, ne, wenn wir endlich noch einen Punkt haben und dann die Saison durch ist.
Ja, definitiv. Und da muss man wirklich sagen, da müssen wir als Fans, als Mitglieder von Borussia Mönchengladbach sehr, sehr dankbar sein. Also dankbar, wenn es darum geht, eben nicht abzusteigen. Ich habe jetzt von dem einen oder anderen auch schon gehört, vielleicht braucht es dann ja tatsächlich mal den Abstieg, was ich persönlich überhaupt nicht möchte. Aber da müssen wir wirklich dankbar sein, dass die anderen einfach zu unfähig sind. Und das jetzt auch. Und da müssen wir uns bei Heidenheim definitiv bedanken. Dass die sich nicht aufgeben, ne? Dass die sich gegenseitig die Punkte da unten wegholen. Ich glaube, vor 2 Monaten hätte das keiner gedacht, dass Heidenheim da hinten raus nochmal so auftritt, so kämpft, so punktet und auch dann maßgeblich wieder Einfluss nimmt auf die Lage da unten im Tabellenkeller. Weil du hast es absolut richtig gesagt, Holger, wir müssen diese erste Halbzeit mal locker, also ganz locker mit 2:0 gewinnen. Und wir gehen mit 0:0 in die Kabine. Und es gab insgesamt, ich glaube, 5 Ecken und die waren allesamt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der ersten Halbzeit. Und auch da strahlen wir wieder überhaupt keine Gefahr aus, wo du sagst, wenn es denn schon aus dem Spiel raus nicht funktioniert, dann mach's doch eben über die Standards. Aber wir sind so ungefährlich nach Standards geworden, also jetzt bis auf das Stöger-Tor, den Freistoß, den er da vor ein paar Wochen rausgehauen hat. Fällt mir jetzt gerade kein Standardtor ein. Wir hatten irgendwann vor ein paar Monaten noch eine Ecke, die Stöger
Ja.
getreten hatte, die reinging. Aber ich glaube, die Standardtore, die kannst du an einer Hand abzählen. Und das sind Situationen, die du trainieren kannst. Aber da haben wir so oft schon drüber gesprochen, auch im Defensiven, dass wir da einfach nicht stark genug sind, uns da in der Luft dann auch zu behaupten. Und ja, da würde ich mir wirklich für die neue Saison wünschen, dass wir da irgendwie nochmal nachlegen und dass wir da gucken, dass du halt mit einem ruhenden Ball nochmal für viel mehr Gefahr sorgen kannst. Und wenn du da, selbst wenn du da 1-0 führst, dann kannst du das Spiel locker ziehen. Auf der anderen Seite, wenn wir das Spiel 1-0 führen, würde mich auch nicht wundern, wenn wir dann halt wie gegen Heidenheim und wie gegen Mainz das Fußballspielen wieder einstellen und du dann hinten raus wieder ins Schwimmen kommst. Also dann bin ich ehrlich mit euch, dann spiele ich lieber 0-0 und beklag mich nur über die fehlende Offensivqualität, als dass ich sage, wir führen lange 1-0 und verweigern dann wieder die Spielteilnahme und kriegen es dann noch nicht wegverteidigt. Aber ja,
Aber
wie
noch,
gesagt.
nochmal zu den Eckbällen. Also Fußball ist ja ein Spiel nach Wahrscheinlichkeiten. Und wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich die Ecke rausspiele, hoch rausspiele, aus dem Strafraum zu Honorar, dass der den Ball Volley in den Winkel knallt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen Tabakovic drin habe, wenn ich einen Sander drin habe, wenn ich einen Kerodia drin habe, ne? Und wahrscheinlich habe ich noch ein paar große Spieler vergessen, dass man Kopfballtor macht. Also warum spiele ich dann wirklich die ersten drei Ecken jeweils raus und hoffe, dass das Tor des Monats passiert, statt doch erstmal die ersten drei Ecken mal normal reinzubringen und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kopfballtor macht? Das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wenn das Bayern München ist, dann können die das gerne machen und dann machen die aus diesen drei Ecken drei Tore. Und das sind jeweils Tor des Monats, aber doch nicht bei unseren Schützen, die wir haben.
Ja, aber vielleicht, Holger, vielleicht ist das der Ansatz, dass die selbst wissen, dass sie nicht so kopfballstark sind, dass sie die Luftzweikämpfe nicht gewinnen, dass sie es deswegen gar nicht erst versuchen und halt was anderes machen wollen. Ich bin voll und ganz bei dir. Also, wir haben genug lange Spieler auf dem Platz stehen, bringen den Ball in die Mitte und dann wird schon irgendjemand den Kopf dran halten. Aber für mich ist das Verzweiflung, was wir da sehen. Also bei solchen Aktionen. Das ist für mich ganz klar das fehlende Selbstvertrauen in die eigenen Qualitäten. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, fehlendes Selbstvertrauen ist vielleicht wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den man ein bisschen mehr im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich diese Mannschaft anschaut. Das stimmt schon.
Was ja auch jüngst wieder thematisiert wurde, ne? Also da werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, über den fehlenden Mut und die fehlenden Ambitionen. Aber Simone, hast du denn eine Erklärung dafür oder ja, ne Meinung dazu, warum wir bei den Standards eben so schwach sind?
Ja, ich kann mich Holger da nur anschließen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Zumal wir auch ja zig Kopfballtorschützen haben. Da gehört auch so ein Elvedi zum Beispiel auch sogar dazu. Ne? Ja?
Stimmt.
Ne? Und ja, du hättest die Spieler dafür und du weißt, dass sie das können. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann mich Holger nur anschließen. Ich finde die Standardecken einfach grottig. Und ich weiß auch nicht, warum es so gespielt wird. Und wenn ich den zumindest, und wenn ich den flach da reinzimmer und hoffe, dass der abgefälscht wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, wie diese Dinger, die da gespielt werden. Ja, dann kann ich den flach da reinzimmern und hoffen, dass ich irgendjemand den blöd in die Ecke abfälscht, wie so ein Quatsch. Ich verstehe es nicht. Ne? Wirklich nicht.
Ja,
Ja.
das stimmt. Du erzeugst dann immerhin zumindest mal die Gefahr, dass was passieren kann. Aber wenn du gleich rausspielst und dann irgendwie versuchst mit einem Abschluss oder wieder mit was Besonderem dann den Gegner zu überraschen, dann wissen wir eigentlich alle, dass wir das eher selten hinbekommen. Ja, naja, wie gesagt, zweite Halbzeit war dann wenig überraschend, deutlich schlechter als die erste. Die Wechsel haben wir gerade thematisiert. Und ja, wir haben es dann hinten raus, kann man dann, glaube ich, wirklich sagen, irgendwie übers Ziel gebracht, dass das Spiel tatsächlich torlos endet. Am Ende des Spiels gab es dann leider noch eine unschöne Situation, den Platzverweis von Castrop. Das Strafmaß ist jetzt auch bekannt. Der wird für 3 Spiele gesperrt. Das heißt, für den ist die Saison gelaufen. Ich habe mir die Szene jetzt so oft angeguckt. Ich will jetzt nicht schon wieder auf den Schiedsrichter rumhauen, aber ich habe sowieso eine Meinung über den Schiedsrichter. Wenn ich den sehe, muss ich immer an Lasso Plea denken, wie er in Leipzig mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Das ist immer die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich an ihn denke. Ja, wie steht er dazu? Wie steht er zu der roten Karte? War die verdient? Hätte man die umgehen können? Also hätte man mit Fingerspitzengefühl sagen können, dunkelgelb und pass jetzt auf, noch ein Foul und du bist unten. Holger, wie blickst du auf die Situation und vor allem dann auf das Strafmaß, 3 Spiele Sperre.
Ja, also ja, natürlich hätte er auch gelb zeigen können. Dann wäre er mit gelb-rot vom Platz geflogen, wäre ein Spiel gesperrt und gut ist. Aber das war schon ein heftiges Einsteigen. Das war ein heftiges Einsteigen jetzt nicht weil er ihn getroffen hat, sondern mit der Situation davor, wo er davor ja auch schon richtig heftig reingeht und das sah dann nochmal aus, so ich will jetzt noch hinterher und will ihn jetzt nochmal treffen. Ne? Da muss ja die Dynamik dieses ganzen doppelten Zweikampf sehen. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass er sagte, das ist rot. Wenn man in der Zeitlupe sich das anguckt, trifft er ihn da nicht so hart. Das ja, ist so. Aber ich sag mal umgekehrt, wenn das jetzt der Gegner gewesen wäre, hätten wir auch gesagt, das ist rot. Also ich finde es okay. Und das Strafmaß ist eigentlich auch logisch. Weil du kriegst für so einen Foul, kriegst du 2 Spiele Sperre und er ist Wiederholungstäter. Er hat schon eine rote gekriegt in dieser Saison über 2 Spiele Sperre. Und natürlich kriegt er da noch eins drauf, so von wegen pädagogische Maßnahme, mein Freund. Du ist jetzt deine zweite, die du hier abholst. Und deswegen kriegst du noch ein Spiel mehr, um dir nochmal nachzudenken, dass du dir nicht nochmal in der nächsten Saison 2 rote Karten abholst. Und deswegen ist eigentlich diese Sperre auch logisch. Und ganz ehrlich, ey, wenn es dazu dient, dass der ausgeruht und frisch in die neue Saison kommt, dann ist es mir auch recht. Na, und daher ist es für mich okay. Simone, wie siehst du es?
Ich kann mich über diese Karte nicht beschweren, wirklich nicht. Weil es ist ja quasi, wenn du die Szene siehst, jeder von uns hat sie sich ein paar Mal angeguckt, wenn du siehst, ist es ja nur Zufall, dass er nicht den Knöchel eigentlich trifft. Das kann er in dem Moment, das kannst du ja gar nicht irgendwie beeinflussen, ob das jetzt ein Zentimeter tiefer ist oder nicht. Er nimmt die Verletzung in Kauf, das ist nun mal so. Von daher von mir keine Beschwerde über die Karte. Und ist die zweite, noch ein Spiel dazu. Ja. Er ist jung, er muss lernen und er wird hoffentlich daraus lernen. Ne? Die Konsequenz ist natürlich, Lukas Ulrich wird spielen, gehen wir von aus. Und Castrop ist natürlich ein Verlust, das muss man dazu sagen. Ja? Ist kein Spieler, wo man jetzt gerne darauf verzichtet. Ja? Er hat uns gut getan die letzten Wochen mit seinem Einsatz, mit seiner Mentalität, mit dem Vorangehen. Das ist das, was mich gerade daran traurig macht, wirklich, weil der wird uns schon fehlen.
Ja, definitiv. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf die Aufstellung auswirken wird. Also klar, 1:1 wird Lukas Ulrich die Position übernehmen. Ich glaube aber, dass die Grundordnung dadurch verändert werden könnte, weil Ulrich offensiv da einfach meiner Meinung nach ja nicht so gut ist. Und ich bin gespannt, wie das jetzt am kommenden Spieltag dann eben sein wird. Im nächsten Spiel gegen Dortmund. Aber um das jetzt vielleicht noch abzurunden, um den Spieltag abzurunden, wir haben es gerade eben schon gesagt. Die Partie endete dann eben torlos, 0:0. Ein Punkt, mit dem wir gut leben können, weil wir eben Wolfsburg auf Distanz halten und weil, wie wir das ja alle eben auch schon mitbekommen haben, beziehungsweise am Samstag mitbekommen haben, in dem Parallelspiel St. Pauli Heidenheim das direkte Duell tatsächlich gewonnen hat. Und da unten im Tabellenkeller wird es jetzt nochmal ganz schön kuschelig. Heidenheim mit 22 Punkten, Wolfsburg mit 25 Punkten. Und St. Pauli mit 26 Punkten. Dann klafft eine Lücke auf in Höhe von 5 Punkten, also schon 2 Spiele, die dann vom Relegationsplatz aus erstmal gewonnen werden müssen, zum Hamburger SV und dem 1. FC Köln. Und dann haben wir den Kreis der 32er mit Union, mit Werder Bremen und mit uns. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 6 Punkte Vorsprung auf die Relegation, ein deutlich besseres Torverhältnis. Dass man das auch nur mal im Hinterkopf behält. Tordifferenz von St. Pauli liegt bei minus 27, von Wolfsburg bei minus 25 und Heidenheim minus 31, wo wir hingegen noch mit einem in Anführungszeichen guten Torverhältnis von minus 14 dastehen. Das heißt, das sind eigentlich 7 Punkte, die da aufgeholt werden müssen bei verbleibenden 9 Punkten. Ja, da spricht schon sehr viel dafür, dass wir das eben schaffen werden, dass wir die Klasse halten werden. Und eben nicht mehr da unten reinkommen, zumal ja eben sich bei den direkten Konkurrenten dann auch die Frage stellt, gegen wen wollen die denn gewinnen, wenn sie jetzt die Punkte nicht geholt haben. Also Wolfsburg hat sich da definitiv was anderes vorgestellt im Spiel gegen uns. St. Pauli hat sich definitiv was anderes vorgestellt im Spiel gegen Heidenheim. Und wenn ich mich jetzt auf Pauli konzentriere, weil die halt eben dann doch noch ein Pünktchen näher dran sind. Die haben jetzt vom Restprogramm auch nicht gerade das Einfachste. Es gibt am letzten Spieltag den. Ja, Abstiegskracher eventuell, wenn es denn weiterhin so eng bleibt. Da spielt Pauli gegen Wolfsburg. Pauli muss aber auch noch nach Leipzig fahren. Und normalerweise, wenn da jetzt nicht irgendwie was ganz Verrücktes passiert, war es das dann schon mit den Ambitionen, dass die da irgendwie von dem Relegationsplatz nochmal runterkommen. Aber wir haben schon viel zu viel auf die Tabelle geblickt. Wir haben in den letzten Wochen schon viel zu viel auf die Schützenhilfe von den anderen Vereinen geguckt. Ich hoffe doch inständig, dass wir das jetzt selbst endlich mal in die Hand nehmen, dass wir selbst dafür Sorge tragen, dass wir definitiv nicht absteigen werden, dann auch rechnerisch nicht mehr absteigen werden. Und wenn ich mir ja das wünschen dürfte, dann würde ich das natürlich jetzt direkt am kommenden Spieltag klar machen wollen, wenn dann eben Sonntagabend 17:30 ist, glaube ich, Anstoßzeit, der nächste Gegner in den Borussia-Park kommt und ja, es dann wieder zum Borussen-Duell kommt. Simone, du bist bestimmt vor Ort, oder?
Natürlich,
Was für
natürlich will
eine
ich da
Frage.
sein. Das ist ja so mein persönliches Derby quasi. Also das liegt bei mir noch vor Köln, bin ich ganz ehrlich. Wobei ich ja im Moment kein gutes Gefühl habe. Auch im Rückblick auf die letzten Spiele von uns zu Hause. Ich sehe, ich muss da Polanski nochmal kritisieren und ganz klar sagen, du hättest es besser lösen können taktisch, vor allem am letzten Wochenende mit dem Druck, den Wolfsburg hatte und den du auch gesehen hattest. Hättest du das gewinnen müssen, wenn du taktisch cleverer, überlegt hättest, diesen Block zu lösen mit Überladung im Halbraum, hättest du das ganz einfach lösen können. Und das ist das, was mich noch ärgert. Und ich traue ihm halt nicht zu, so eine Aufgabe wie Dortmund zu Hause clever zu lösen. Mit dem, was er wieder umstellen. Ja, jetzt gut, jetzt muss er wegen Castro umstellen. Bei anderen, ich weiß nicht, ob Dix, wie es da gerade aussieht im Moment. Aber ich traue es ihm einfach nicht zu, das so zu lösen, dass wir da positiv rausgehen. Tut mir leid, sehe ich gerade nicht.
Aber vielleicht gibt es genau da eine Riesenchance. Also vielleicht sieht der Gegner das auch so. Borussia Dortmund, die jetzt 4:0 gegen Freiburg gewonnen haben. Ein sehr deutliches Ergebnis. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also, dass das so eine klare Kiste wird. Damit ist auch klar, dass Dortmund nächstes Jahr definitiv wieder Champions League spielen wird. Also die sind qualifiziert. Das nimmt bei denen natürlich vielleicht, wenn es gut läuft, auch ein bisschen Druck vom Kessel. Vielleicht, ja, ist das auch eine Gelegenheit für uns. Die werden auch mitbekommen, wie schwer wir uns tun. Holger, siehst du das tatsächlich jetzt als Chance, auch mit dem, ja, mit dem Verlauf vom letzten Spieltag? Gehst du optimistisch ran oder denkst du, ja, in den letzten Jahren gab es halt gegen Dortmund irgendwie nie so eine wirklich gute Leistung und das wird das erwartet schwere Spiel werden?
Ja, das ist die Chance, die wir haben, dass es für die eigentlich um nichts mehr geht. Die zweite Chance ist, die wir haben, so viel hat Gladbach jetzt auch nicht zu verlieren, ehrlich gesagt. Also ihr habt es ja gerade schon gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da absteigen, ist ja wirklich sehr gering oder Relegation, da muss ja wirklich so viel zusammenkommen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das heißt, eigentlich könnte die Mannschaft auch mal befreit aufspielen bei so einem Spiel, weil man muss ja sagen, das ist ja das letzte Highlight in diesem Jahr. Die anderen beiden Spiele in Augsburg gegen Hoffenheim. Ja, also da wird auch nicht so viel Stimmung aufkommen, aber gegen Dortmund ist ja schon auch, dass die Hütte nochmal brennt, ne? Weil es ist ein Borussia, es ist ein Borussen-Derby, ne? Die Dortmunder sehen es wahrscheinlich nicht so wie wir, sage ich mal. Die schweben in anderen Champions League-Sphären. Daher könnte man natürlich auch sagen, ey, Mannschaft spielt befreit auf. Ne? Die Statistik, muss ich sagen, ist ja leider nicht so gut. Also zu Hause vielleicht noch ein bisschen besser als auswärts, das ist ja ganz grottig. Und das Dritte vielleicht, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass die Spieler eigentlich immer gegen so hochgerankte Mannschaften ganz gut gespielt haben, vielleicht auch, um sich selber ins Schaufenster nochmal zu stellen. Die Aufmerksamkeit gegen Dortmund ist natürlich dann doch höher als in Wolfsburg oder gegen Heidenheim. Und der eine oder andere spielt ja diesen Sommer noch eine WM oder ist ein Leihspieler oder will den Verein wechseln. Und da ist natürlich ein gutes Spiel gegen Dortmund auch nochmal eine ganz gute Visitenkarte. Also sollten sie eigentlich auch eine gute Eigenmotivation mitbringen. Genau. Und das sind eigentlich so die drei Argumente, wo ich sage, das könnte gut gehen, aber ein richtig gutes Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, wo soll das auch herkommen, ne? Also ich glaube, da fehlt irgendwie die Grundlage, dass wir jetzt aktuell sagen, wir spielen gegen irgendeinen Gegner und wir gehen da mit einem richtig guten Gefühl rein. Die letzten Wochen waren da sehr, sehr kräftezehrend. Also allen voran jetzt eben das Spiel gegen Wolfsburg, das Spiel gegen Mainz, das Spiel gegen Heidenheim. Ja, lassen wir uns am Ende des Tages mal überraschen, was es für ein Spiel wird. Jetzt haben wir gerade eben schon über die Schützenhilfe gesprochen. Ich würde es vielleicht doch noch mal ganz kurz aufgreifen, denn ich habe gesagt, am Sonntag spielen wir 17:30 und der Sonntag, der hat es ja mal so richtig in sich, weil am Sonntag spielen nicht nur wir gegen Dortmund. Das erste Spiel am Sonntag ist St. Pauli gegen Mainz. Dann kommt eben unser Spiel gegen Dortmund und dann hat es abends noch als letzte Ansetzung auf den Sonntag Freiburg gegen Wolfsburg geschafft. Also da sind quasi die direkten Konkurrenten. so nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, am gleichen Tag zu sehen. Das heißt, wir werden auch schon mit unserer Anstoßzeit ein Stück weit schlauer sein, was denn eben St. Pauli gemacht hat. Heidenheim spielt bei den Bayern. Also ja, kann einem fast schon leid tun für Heidenheim, dass die jetzt eben nach einer so starken Kampfleistung dann gegen die Bayern nochmal ran müssen. Aber Mainz hat es vorgemacht. Nichts ist unmöglich. Sie haben zwar dann am Ende des Tages nicht gewonnen, haben es aber fertiggebracht, 3 Tore gegen die Bayern zu schießen. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja dann doch eine kleine Überraschung. Ja, und damit würde ich sagen, gucken wir alle gespannt auf den Sonntag und konzentrieren uns dann jetzt nochmal auf die jüngsten Geschehnisse rund um unsere Borussia und kommen damit zu unserem Schauplatz der Woche. Denn gestern Abend am 27.04.18 Uhr hat die Jahreshauptversammlung von Borussia Mönchengladbach stattgefunden, wie immer im Borussia-Park. Und ja, was soll ich sagen? Also wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ich selbst finde es ein bisschen unglücklich, dass es unter der Woche ist. Wird mich schon auch mal reizen, da selbst hinzufahren, aber mit mehreren Stunden Anreise etwas schwierig, sodass ich dann doch auch, wie viele von uns, den Ticker der RP dann angewendet habe und live verfolgt habe. Und ja, was man da eben hören konnte und lesen konnte, war, dass dann eben doch 1600 Mitglieder auf den Montagabend anwesend gewesen sind und ja, es vorab schon ein paar Informationen gab, auf die wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Und ja, es dann alles mehr oder weniger erstmal seinen gewohnten Gang ging. Es gibt ja dann immer einen ganz klaren Ablaufplan, der eingehalten wird. Das Präsidium meldet sich zu Wort, die einzelnen Positionen werden durchlaufen. Und am Ende des Tages gibt es dann eben nochmal eine Fragerunde, wo die Mitglieder, die anwesend sind, dann auch die Möglichkeit haben, diese dort zu platzieren. Wie auch im letzten Jahr geht es uns, glaube ich, wie so vielen. Es ist eine, ja, eine traurige Sache, sehr schade, zumindest mal aus unserer Sicht, dass wir keine Möglichkeit haben, das Ganze irgendwie live visuell zu begleiten. Also für alle Mitglieder von Borussia wäre es, glaube ich, was Schönes, wenn du, es muss noch nicht mal live sein, aber dann zumindest mal im Nachgang dir das Ganze im Real Life, vielleicht im Fohlen TV nochmal angucken könntest. Aber ja, da hat Borussia sich ja bewusst dagegen entschieden. Und so saßen wir dann eben alle gespannt am Ticker, haben den mitverfolgt und ja, bevor wir auf die einzelnen Themen dann eingehen, Simone, ich weiß ja, dass du da auch fleißig und gespannt drauf geguckt hast. Hattest du irgendwie eine konkrete Erwartungshaltung, was thematisiert wird, oder wie bist du an die ganze Jahreshauptversammlung rangegangen?
Ja, man weiß ja, wie so eine Jahreshauptversammlung abläuft. Und ich hatte noch genau im Kopf, wie sie letztes Jahr abgelaufen ist, vor dem Jubiläumsjahr. Und alles wurde schön geredet und alles wurde mit irgendeinem Standard-Blabla so abgebügelt irgendwie. Und deswegen bin ich da eigentlich mit genau dieser Erwartung wieder dran gegangen. Ja, du wirst dieses Standard wieder hören und ja, irgendwie wird sich jeder da irgendwie durchwursteln. Und im Endeffekt war es auch so quasi. Ne? Das Besondere ist halt dieses Jubiläumsjahr und die Eröffnung von Bonhof hat mich dann schon überrascht. Ja, ich hatte den Live-Ticker an, ich habe es im Live-Ticker verfolgt. Ich hatte 3 Leute, die vor Ort waren, die mir geschrieben haben und ja, auf X noch verfolgt die Reaktionen. Also ich hatte so quasi drei Plattformen gleichzeitig parallel laufen. Und ja, ich hatte meine Freundin da, die mir dann direkt diesen Flyer geschickt hat, der verteilt wurde von der Fanszene und vom Fanprojekt. Das war so mein Start, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, da ist gerade Stimmung im Anmarsch, sagen wir es so.
Ja, definitiv. Also, um das vielleicht dann gerade nochmal direkt aufzugreifen, das hat man dann ja bei der RP auch sehr gut nochmal nachlesen können. Also für alle, die es auch noch nicht gelesen haben, ihr könnt den vollständigen Livestream bzw. Live-Ticker, der es ja dann war, nochmal nachlesen. Ja, denn auf dem Flyer stand unter anderem dann eben der Wunsch nach personeller Veränderung auf der Führungsebene des Vereins drauf. Und ja, wenn du sowas natürlich im Vorfeld direkt schon forderst, das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, oder Holger?
Ja, mich hat das auch überrascht, dass es da vor der Mitgliederversammlung, dass da Flyer verteilt worden sind zu diesem Thema. Das wusste ich auch nicht, dass sie das vorhatten. Grundsätzlich, ich finde es total unwürdig im Jahr 2026, dass man einen kommerziellen Live-Ticker einer Zeitung nehmen muss, um zu erfahren, was da passiert. Da gibt es genug Möglichkeiten, dass man als langjähriges Vereinsmitglied sich auch mal dazu lassen schalten kann. Und das war es wirklich genutzt. Finde ich ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Ja, das mit dem Flyer, das hat mich auch überrascht. Und weil du gerade auch gefragt hast, also ich hab mich eigentlich am meisten gefreut auf die Rede von Rufen Schröder, den mal zu hören. Also ich habe ihn dann nicht gehört. Ich habe ja da nur diesen Ticker wahrgenommen, ne? Was ja irgendwie auch nicht sehr objektiv ist, muss man sagen, ne? Also die kommentieren das ja dann auch immer. Es ist ja schön, dass es was gibt, aber objektiv wäre ja wirklich ein Live-Bild gewesen. Und darauf habe ich mich eigentlich gefreut, ne? Auf Rufen Schröder, ne? Und habe dann natürlich das zur Kenntnis genommen, was er da gesagt hat.
Ja, definitiv. Der neue starke Mann auf sportlicher Ebene, für den es dann ja am Ende des Tages auch sehr viel Zuspruch gegeben hat. Und an der Stelle würde ich auch ganz gern nochmal die Anmerkung bzw. den Hinweis geben. Die Rheinische Post hat ihren Podcast, die neueste Episode, unmittelbar vor unserer Aufzeichnung veröffentlicht. Ich habe mir da das Ganze eben nochmal kurz angehört. Und die waren ja auch vor Ort, die haben das ja mitbekommen. Die haben da auch noch mal explizit erwähnt, wie locker und wie seriös der Schröder da gewesen ist im Vergleich zu den anderen, die da eben dann auf dem Podium sitzen und sich dementsprechend verhalten. Also ich glaube, Schröder ist da wirklich ein absoluter Glücksgriff, den wir da getätigt haben. Und die Zukunft wird eben zeigen, wo die Reise dahin geht, wie wir uns positionieren werden als Verein und ja, wie wir uns sportlich dann eben entwickeln werden. Ja, Simone, du hast es gerade gesagt, Eröffnung dann eben durch Rainer Bonhoff. Und ja, der hat ja tatsächlich relativ deutliche Worte gefunden, was ja auch absolut legitim ist zur aktuellen Situation, zur sportlichen Leistung in dem Jahr, weil der hat ja dann eben eröffnet und hat erstmal von einem Scheißjahr gesprochen, was wir so alle unterstreichen können, was ich aber tatsächlich direkt erstmal ausweiten würde. Weil so gesehen hatten wir jetzt nicht ein Scheißjahr, sondern wir haben seit 2021 Scheißjahre. Und gefühlt stagniert alles, du siehst keine Entwicklung. Und das ist das, was mich am allermeisten wundert, dass dann eben auch auf Ebene des Präsidiums das so eingeordnet wird, dass es dann heißt, es war jetzt ein Scheißjahr, und es muss jetzt besser werden, aber es muss eigentlich seit vielen Jahren besser werden. Simone.
Also ich muss sagen, bei allem Respekt vor Rainer Bonhoff, ich fand das absolut unsouverän, als Präsident sich da so hinzustellen und sagen, ja, ist ein Scheißjahr und ist alles doof und ja, das Jubiläum war schön und aber keinerlei Selbstkritik, kein Hinterfragen, nichts. Stegemann genauso unsouverän, ja, der leiert da diese Zahlen runter, ist ja teilweise auch sein Job. Aber ich fand das von beiden absolut unsouverän, kam das schon so rüber. Und dann habe ich mich da mal rückversichert, ob das da vor Ort auch so war oder ob es nur mein Eindruck war, aufgrund dem, was ich gelesen habe. Und nee, die haben mir ganz klar bestätigt, nee, das war irgendwie so, du hattest nicht das Gefühl, da ist jetzt ein Vorstand, der da in die Zukunft blickt, da was vorantreiben will und da mal Tacheles redet. Das kam ja wirklich erst mit Michael Hollmann. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu weit vorgreife. Der ist das Aufsichtsratsmitglied, der dann anschließend da mal wirklich klare Worte gefunden hat. Kannst du gleich bitte noch drauf eingehen? Und das hätte ich mir von beiden eher gewünscht, ja, wie von einem Mitglied des Aufsichtsrates, ja, ich bin der Präsident, ich stehe dafür gerade, ja, ich habe hier, dann hat er noch schön gesagt, er hätte die Raute in der Hand, ja, dann musste das aber auch ausstrahlen und das hat er meiner Meinung nach überhaupt gar nicht, ne?
Ja, genau, da sprach er von dem Faustpfand mit der Raute. Also ich fand das auch nicht so glücklich gewählt in der Wortwahl, weil in seiner Position müsste er ja eigentlich wissen und richtig einordnen können, wie verdammt knapp das tatsächlich gewesen ist. Und es war jetzt nicht zum ersten Mal knapp in den letzten Jahren. Das ist das, was ich eben meinte. Wir waren jetzt schon öfter in der Situation, wo wir unten drin waren, wo wir mit der sportlichen Leistung und auch mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden waren. Und ich bin da voll und ganz bei dir. Ich finde das auch erschreckend. Und vor allem am Ende des Tages in der Fragerunde wurde ja nochmal drauf angesprochen. Da sagt er dann ja auch ganz stolz, er wüsste jetzt nicht, warum er nicht nochmal den Finger heben soll und sich nochmal wählen lassen soll. Also, puh, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber diskutieren, wie wir dazu stehen, Weil, ja, da siehst du halt auch irgendwie jetzt nicht wirklich eine Entwicklung, oder?
Ja, da kam ja noch nachher die Fanaussprache und da hat er ja teilweise richtig bockig reagiert und das finde ich unmöglich. Ja, da muss ich mich doch klar positionieren und klar sagen, so das und das und das und nicht da rumzicken, als ich glaube, es war Kevin Schulte, der da eine Frage gestellt hat. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, ich glaube, er war es. Und wo er dann gesagt hat, so ob ihn jemand geschickt hätte, diese Fragen zu stellen. Ja, was ist das denn? Ja, also. Nee, mehr als unglücklich. Und ich weiß doch, genau auf so einer Jahreshauptversammlung blicken alle genau auf meine Worte. Ja, und ich habe wochenlang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber nee.
Ja, aber mit dem, was du jetzt gesagt hast, Simone, würde ich den Ball direkt aufgreifen und werde den mal in Richtung Holger weiterspielen. Holger, wir haben gerade eben drüber gesprochen und du hast gesagt, dich stört das extrem in der heutigen Zeit, dass du da mit den ganzen digitalen Medien nicht was anderes anbietest. Ist das vielleicht genau ein Grund, warum Borussia das bewusst nicht macht? Also, dass die sagen, wenn sie jetzt irgendwie einen Livestream machen, oder wenn sie es aufzeichnen, wie die Pressekonferenzen, und du die dann eben im Nachgang, selbst wenn es exklusiv auf dem Fohlen TV wäre, aber dann anschauen könntest, würde dann der Unmut der Fans vielleicht noch größer und die Stimmen noch lauter werden, dass da vielleicht sogar eher was passieren muss?
Ja, den Anschein hat man ja. Was sind denn sonst die Argumente, das nicht zu machen? Das ist doch normaler, ist doch das Normalste der Welt, das zu streamen nach draußen. Und man hätte ja auch dieses Mal anfangen können, weil ja auch nur eine Wahl stattfand und noch nicht mal die großen Wahlen. Und ich glaube, davor haben sie dann nämlich Angst, dass sie das mal irgendwann dann nämlich angefangen haben und dann weitermachen müssen. Und dann hat man irgendwann beim nächsten Mal hat man nämlich die Wahlen. Und dann fordern die Fans nämlich ein, dass man digital auch wählen darf, was ja auch möglich wäre in der heutigen Zeit, auch sicher digital zu wählen. Und dann hast du ein richtiges Problem.
Ja.
Weil wenn dann nämlich von den 100, 130.000 Vereinsmitgliedern, ich weiß nicht, wie viele davon wählen dürfen, ne, aber wenn die die Möglichkeit haben zu wählen und dann hast du natürlich dann solche Auftritte, dann denkst du dir auch, holla die Waldfee, ne? Ob ich den jetzt wählen würde, weiß ich nicht. Und das ist natürlich einfacher dann, wenn du im kleinen Rahmen bleibst, du hast deine 1600 Leute, wovon ja auch die Hälfte dann mittendrin geht, die sind nur am Anfang da, ne? Und dann spielst du diese familiäre Karte aus, ne? Und alles ist gut, ne? Und was anderes kann es doch gar nicht sein. Also mir fallen auf jeden Fall jetzt nicht Argumente ein. Und man hätte ja auch dieses Mal das Ganze streamen lassen können, ohne die Möglichkeit, dass du eine Frage über einen Messenger stellst oder irgendwie sowas, ne? Hättest ja eigentlich, ne, in eine Richtung einfach gucken, ne, à la Fohlen TV, wo ist das Problem? So, ne? Aber ne, irgendwo haben sie Angst, irgendwo haben sie Angst, haben vor den Fans Angst, ne? Weil natürlich die sportlichen Argumente so schlecht sind im Moment.
Definitiv. Und da bist du auch wieder bei dem Thema, wo wir auch in den letzten Wochen und in den letzten Jahren immer wieder drüber gesprochen haben. Das ist die fehlende Transparenz und die fehlende Kommunikation. Wir haben letzte oder vorletzte Woche, als wir hier zusammengekommen sind, drüber gesprochen. Ich war es dann, der sich dran aufgeregt hatte, was Eugen da für einen Mist verzapft hat. So von wegen, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht war. Wenn du dich da hinstellen würdest und dann sagst, wenn die Qualität nicht reicht, dann geht ein Spiel halt eben mal so aus, dann ist es doch okay. Aber das scheint sich ja wirklich von oben nach unten durchzuziehen. Und wenn das Präsidium sich so verhalten kann auf der Jahreshauptversammlung, warum soll das dann eben nicht der Trainer tun können oder auch der Sportdirektor tun können, wenn ich jetzt nochmal in Richtung Roland Wirkus gucke, ne, vor der Amtszeit von Schröder, dass du dann eben Sachen vielleicht auch mal ein bisschen verdrehst oder nicht so darstellst. Und für mich ist das ein ganz klares Zeichen, dass die einfach nicht wollen, dass die Stimmen von außen lauter werden. Die wollen nicht, dass das gesehen wird. Die halten das bewusst klein und verkaufen es als, ja, Familienveranstaltung mit den paar tausend Mitgliedern. Aber wir sind sehr viel mehr bei Borussia und ich finde es schade, dass wir uns dann wirklich einen Live-Ticker angucken müssen von der RP. Wir haben ja noch Glück, dass die RP das macht, weil ansonsten würdest du ja gar nichts mitbekommen. Na, das ist so. Dann müssten wir uns auf die Bekanntschaften vor Ort verlassen und ja, vom Informationsgehalt kriegst du dann quasi nur gefiltert mit, was Borussia kommuniziert. Ja, naja. Aber jetzt gucken wir dann nochmal ganz kurz so auf die Kernaussagen der Einzelnen. Wir haben das natürlich alles nochmal ein bisschen verschlankt und versucht zu komprimieren. Und ja, wir haben es eben schon angesprochen, Rainer Bonhof hat dann eröffnet, hat ja dann, so wie das zu lesen war, einen relativ emotionalen Start gehabt. Wahrscheinlich dann halt eben wegen der Kritik, die es da eben im Vorfeld gab. Und sagte dann eben, dass das dieses eben angesprochene Scheißjahr eben war. Und dass er doch gedacht hätte, dass wir schon stabiler sind und dass das nicht eingetreten ist und wir den Leidensweg so gegangen sind, wie wir jetzt alle da stehen, geschlossen und ja, die Mannschaft da quasi mitbegleitet haben. Das war eine Aussage, da dachte ich mir echt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also gerade nochmal, auch im Hinblick auf die letzten Jahre, das hat mich tierisch geärgert. Und dann hat er ja quasi noch eins oben drauf gesetzt mit dem Faustpfand mit der Raute. Und wie gesagt, wir werden nachher nochmal drüber sprechen, dass er auch über 27 hinaus sich nochmal aufstellen lassen möchte. Aber ich blicke da wirklich ja, sehr kritisch, muss man fast schon sagen, drauf. Nach Rainer Bonhof folgte dann Stefan Stegemann, der an sich, fand ich, inhaltlich alles ganz gut dargelegt hat, was man jetzt so mitbekommen hat. Die Kernaussagen von ihm waren logischerweise, kommt wenig überraschend, dass wir 4 Millionen weniger an TV-Geldern eingenommen haben im Vergleich zum Vorjahr. Auch das wird uns wohl oder übel nächstes Jahr wieder ereilen. Also auch da sehen wir wieder, wie wichtig das wäre, aus den verbleibenden 9 Spielen, 9 Spielen sage ich, 9 Punkten, das Maximum rauszuholen. Und ja, Personalkosten sind zu hoch. Auch das ist ein Thema, was uns schon sehr, sehr lange begleitet. Ich denke an Verträge wie beispielsweise von Jule Weigel, der eingestellt wurde, Spitzenverdiener war. Das ist eine Stellschraube, wo wir jetzt dieses Jahr schon dran sind, wo wir aber dann auch noch länger dran sein werden, so wie das erzählt wurde. Wir haben die Vermarktung vom Borussia Park, was ja Anfang des Jahres kommuniziert wurde, was uns jetzt also eben zur neuen Saison bevorsteht. Borussia nimmt 4,5 bis 5 Millionen über die nächsten 5 Jahre durch diesen Deal mit Ista ein. Und das fand ich dann wiederum sehr erschreckend, Simone Holger, da würde ich mit euch auch ganz gern nochmal drüber sprechen. Er sagte, dass Borussia offen ist für Investoren, wenn sie denn dann zum Verein passen. Und wenn das kommt, also wenn wir jetzt noch weitere Investoren bekommen, dann passiert doch eigentlich genau das, wo wir uns alle immer so lange davor gesträubt haben, wogegen wir uns immer gewehrt haben, dass der Verein immer mehr verkauft wird. Und ja, du eigentlich immer weniger von deiner DNA beibehältst, oder?
Ja, aber das war mit Einstieg von Stegemann ja eigentlich klar. Von Sonnepaar zu uns, ne? Und wenn du dir dann jemanden holst, der Sponsor ist und dann ein Tagesgeschäft von einem Verein wechselt, weiß ich nicht. War ich eh super kritisch und ich weiß auch warum. Und dann werden dann Verträge gemacht im Nachhinein mit denen und das. Ich weiß nicht, ob das alles so astrein ist. Ist wahrscheinlich heutzutage normal. Ja, und jetzt hast du, seine erste Amtshandlung war ja, den Stadionnamen zu verkaufen. Das ist ja quasi so das Erste, was seine Entscheidung war. Ja, und das war wahrscheinlich der erste Schritt zu einem ganz anderen Weg, den viele von uns nicht gehen wollen, den wir nicht passend finden. Die Frage ist ja, ja, hier, du bist sportlich erfolgreich, dann nimmst du auch mehr Geld ein. Ja, aber wenn du dir die Fans vergraulst, dann findest du die Sponsoren auch nicht. Ne? Die Frage ist immer, wie findest du ein richtiges Gleichgewicht dazu? Du musst halt trotzdem alles im Gleichgewicht haben. Du darfst es nicht übertreiben, du musst es im Maßen halten. Vor allem bei uns sind die Werte noch irgendwie besonders, finde ich. Ne? Und man sollte da ein gutes Maß finden. Das so weit wegzuhalten, wie es geht. Es wird nicht unumgänglich sein, das wissen wir alle. Ja, wir haben Sponsoren, wobei ich da keinen so als super aufdringlich oder super nervig empfinde. Toi, toi, toi. Das ist ja immer noch wirklich alles im Rahmen, genau wie mit unserem Trikotsponsor und so. Der Stadionname, ja, da hat jeder seine eigene Meinung zu, ne? Ob das wirklich jetzt im Endeffekt so ins Gewicht fällt, weiß ich nicht. Aber es war halt ein Anfang und man muss halt schauen, wie es sich entwickelt. Ich hoffe es nicht, dass es ausartet. Ja,
Ja, also
Holger.
die Fanseele wird er auf jeden Fall nicht mehr erobern in nächster Zeit. Kühle, rationale Art als Mensch der Zahlen. Ja, also der nimmt da diesen Part, glaube ich, langfristig ein. Du hast recht, Stadionname war das Erste. Total unglücklich. dieses Zitat von Watzke dann da reinzubringen.
Ja,
Was soll das
definitiv.
eigentlich? Was soll das eigentlich bei einer Jahreshauptversammlung von Borussia Mönchengladbach? Was hat ihn da geritten? Weiß ich nicht. Naja, man muss natürlich jetzt mal schauen, wenn es sportlich immer schlechter läuft, welche Möglichkeiten hast du? Und der Kader dann das auch nicht mehr hergibt. Du kriegst immer weniger Fernseheinnahmen, Fernsehgeldeinnahmen. Und das eine ist natürlich, den Stadionnamen zu verkaufen in diesem Jahr. Das andere war letztes Jahr die Möglichkeit, mit dem Jubiläum das so auszuschlachten. Das muss man ja auch sagen, ne? Das war ja schon auch ein Effekt, den man wirklich gesehen hat, monetär, mit dem Sondertrikot und solchen Geschichten, ne? Und was ist dann die nächste Ausfahrt, die du nehmen kannst, ne? Ja, das ist eigentlich so ein bisschen logisch, glaube ich, wenn man wie er da auf die Zahlen guckt, ne? Aber irgendwann muss ihm vielleicht auch klar sein, dass wir dann doch kein klassisches Unternehmen sind, sondern immer noch ein Fußballverein. Und wir stehen und wir haben 50 plus 1 und wir stehen dafür. Und wenn er meint, da Investoren reinzuholen, dann wird er ein Riesenproblem kriegen.
Ja, denke ich auch. Was man da vielleicht auch nochmal erwähnen kann, einige finden es gut, andere finden es nicht so gut, ist die, ja, das Fohlen, die Statue zwischen Fohlenshop und Stadion. War ja nochmal die Möglichkeit, viel Geld einzunehmen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was es im Detail kostet. Ich glaube, um die 900 Euro, 950 Euro, irgendwie sowas, dass du dir da eine Plakette kaufen kannst, dass du da namentlich eben an der Statue dran stehst. Das haben die sich ganz anders vorgestellt, weil das ganze Thema wurde mit großem Bohai angekündigt, limitiert auf, ich weiß nicht mehr, 1900 Stück, irgendwie so, ich habe es nicht mehr genau im Blick.
Muss ja.
Und die bekommen das Ding aber nicht ausverkauft. Also du, wenn du jetzt heute, die Saison ist fast vorbei, wenn du jetzt heute in den Shop reingehst, kriegst du immer noch die Werbung, na, willst du dich nicht hier verewigen? Willst du dir nicht so ein Ding kaufen? Und das wundert mich kein bisschen. Du darfst natürlich auch nicht vergessen, wo wir eben jetzt stehen. Und welchen Weg wir in den letzten Jahren gegangen sind. Also ich selbst habe mir die Frage gestellt, an der Stelle liebe Grüße an unseren Bernd, weil mit dem hatte ich diese Diskussion mal geführt. Vor vielen, vielen Jahren, als der Borussia-Park gebaut wurde, gab es ja schon die Raute, wo du dich einkaufen in Anführungszeichen konntest, ne? Wo du dir dann eben so eine Plakette, so ein Steinchen auf der Raute kaufen konntest. Das hatte ich damals verpasst und ich habe jetzt überlegt, na, will ich das machen? Will ich das nicht machen? Und habe mich aber ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich habe es eben gesagt, seit 2021 läuft hier gefühlt alles in die falsche Richtung. Und mit der Installation von dem neuen CEO ist der Weg geebnet, dass wir uns noch anders entwickeln werden. Aus finanzieller Sicht vielleicht genau richtig, aber eben die Borussen-DNA, die geht dadurch verloren. Und ich sehe das nicht ein, warum ich mir da irgendwie. Ja, so ein Mini-Pferd kaufen soll, damit ich eine Plakette am Stadion bekomme. Ich will das nicht unterstützen. Ich sage damit per se ja nicht, dass ich mich vom Verein abwende, um Gottes Willen. Ich bin auch ein Konsumopfer, kann ich mich nicht rausnehmen. Also ihr beide wisst, wie viele Trikots hinter mir hängen, sowohl an der Wand als auch auf dem Ständer. Ich bin da immer mit dabei, aber irgendwann ist es halt auch mal gut. Und
Hast
ja,
du auch
das.
die Sammelkarten?
Nee, die habe ich nicht. Habe ich mich auch ganz bewusst dagegen entschieden. Aber ich weiß von Philipp, dass der sich welche gekauft hat. Also ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen Generationenthema, ich weiß es nicht. Aber ja, da wird einfach versucht, jeden Cent reinzuholen. Ich hoffe nicht, dass wir wirklich so immens darauf angewiesen sind, aber der Eindruck entsteht auf jeden Fall.
Das ist ja dahingehend auch legitim, dass man ja keinen dazu zwingt. Und es gibt die Leute, die es gerne machen. Das ist wie mit dem Jubiläumstrikot. Es gibt die Leute, die das
Logisch.
gerne machen und andere Leute, die es ablehnen. Ne, das ist ja überhaupt gar nicht das Gleiche, wie wenn über meinem Kopf auf einmal entschieden wird, dass die Firma XY jetzt Anteile des Vereins übernimmt. Das ist ja eine ganz andere Situation, finde ich.
Das
Ne?
stimmt, ja. Aber da bist du auch wieder bei dem Thema Stimmrecht, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne? Wenn sowas digital irgendwie abgestimmt werden könnte, dann würde das alles andere Ausmaße annehmen.
Ja, gut, du kannst aber auch eine Mitgliederversammlung, kannst ja auch einberufen und ich tippe mal sogar, dass die aktuelle Satzung es noch nicht mal hergibt, dass du digital wählen kannst. Gehe ich davon aus, ne? Dass du kannst es ja auch wirklich machen, dass nur die Leute, die vor Ort sind, wählen dürfen, ne? Und die anderen können sich das mal trotzdem
Ja.
angucken. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus.
Das stimmt, ja. Ja, naja, auch da gucken wir mal, wo es in den nächsten Jahren eben hingeht, wo der Verein sich positionieren wird, welche Visionen Stegemann noch haben wird und dann auch umsetzen wird. Und ja, damit würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt mal auf den sportlichen Part. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal durch die, durch die einzelnen Positionen durch und schließen dann tatsächlich Simone mit Michael Hollmann ab, weil das fand ich doch ein sehr positives Statement war. Ruven Schröder hat das gesagt, was wir alle schon gewusst haben. Die Kaderkosten sind zu hoch, die müssen weiterhin gesenkt werden. Ich meine, wir alle kennen auch die Situation. Wir haben vorletzte Woche was, glaube ich, drüber gesprochen, als Flo Neuhaus aus dem Kader gestrichen wurde, weil Hacking wieder zurückkam. Du hast einfach das Problem, dass du Gehälter zahlen musst von Spielern, die aktuell keine Leistung bringen oder keine Leistung bringen können, weil der Kader einfach zu groß ist. Also Kaderkosten müssen gesenkt werden und trotzdem ist es ihnen wichtig, die Kaderqualität zu steigern. Das ist auch richtig. Ob dir das dann aber mit geringen finanziellen Mitteln gelingen wird, wage ich zu bezweifeln, weil der Transfermarkt in der heutigen Zeit ja nicht einfacher wird. Also die Konkurrenz wird immer größer, die anderen Vereine haben auch immer mehr Mittel und werden auch lukrativer, ne? Also wenn man da jetzt einfach mal beispielsweise Mainz als Referenz nimmt, haben auch lange Zeit gegen den Abstieg gespielt. Auch letzte Saison haben es hinten raus richtig gut gemacht. Sind jetzt in der Conference League sehr weit gekommen, haben guten Fußball gespielt. Natürlich haben die auch Mittel, sich dann diese Spieler leisten zu können, die für uns jetzt interessant werden. Und da bin ich einfach mal gespannt, wo der Transfersommer sich hin entwickeln wird. Und wir dürfen eins natürlich nicht vergessen, auch das hat Ruven Schröder gesagt, es steht eine WM bevor. Das heißt, der Transfersommer wird sowieso sehr, sehr schleppend und sehr, sehr zäh über die Bühne gehen. Und ja, er sagte dann hinten raus noch, dass ganz klar eigentlich der Auftrag ist, die Talente zu fördern und dass der Fokus weiterhin auf dem Einsatz unserer Nachwuchsspieler liegen muss. Und da bin ich dann wiederum bei einem Thema. Wenn wir jetzt auf den aktuellen Spieltag wieder gucken, haben wir eben drüber gesprochen, wo war Moya, wo war Bolin, wo waren die Nachwuchsspieler, wo du sagst, ne, die hätten wir da eigentlich gefordert und erwartet, die hätten dafür gebrannt. Das matcht einfach nicht so. Und das sind Punkte, die ich einfach nicht verstehen kann. Ja, dann Eugen Polanski, der meiner Meinung nach auch, also der hat mich überrascht mit dem, was er gesagt hat, vor allem wie er es gesagt hat. Der hat ein paar Punkte aufgegriffen, die ich so in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hätte. Und da hat sich mir, das war so der erste Eindruck nach dem ersten Statement, da hat sich mir direkt die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich irgendwie das Kämpfen um den Job, weil er weiß, es wird jetzt doch eng? Oder wo liegt da diese Deutlichkeit? Weil die haben wir von ihm ja nicht so oft gehört. Weil er sagte ja dann, ihm fehlt da ganz klar die Gier auf den Erfolg. Und er sagte auch, wir haben sehr, sehr liebe Charaktere, aber wir brauchen ein paar Arschlöcher in der Mannschaft. Also ich hätte nicht gedacht, dass er das so deutlich auf den Punkt bringt. Ist inhaltlich, finde ich, genau richtig. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, dass wir diesen Drecksack benötigen. Dass es dann jetzt aber auf einer Jahreshauptversammlung zu Wort kommt, das hat mich überrascht, Simone.
Also, ich fand diesen Zeitpunkt, diese Art und Weise nicht okay. Ja, das machst du in der Saisonanalyse, aber nicht 3 Tage vor Ende in so einer Situation. Natürlich kann man sagen, wir müssen den Kader verändern, wir brauchen das und das, aber die Art und Weise fand ich nicht in Ordnung. Aber ich glaube, es war auch Taktik. Es war irgendwie eine Taktik, von sich selber irgendwie abzulenken. Er kam ja schon so rüber, so nach dem Motto, ja, wenn ich werde nächstes Jahr weiter hier sitzen und dann machen wir das und das und das. Auch in den Aussagen von Rufen hörte sich das so an, ja, muss man auch sagen. Ne? Da war überhaupt nichts von seiner Person. Es ging immer nur, ja, wir brauchen das und das Thema das und dies und das und jenes, aber von sich selber so gar nichts. Und auch so ein bisschen das, glaube ich, was die Fans da vor Ort hören wollten, ne? Denen fehlt Feuer, wir brauchen das und ja, ich weiß nicht, ich fand diesen Auftritt ja nicht okay. Ich weiß nicht, ob ich da in dem Moment auf der Jahreshauptversammlung als Trainer solche Forderungen stelle. Mit solchen krassen Aussagen,
Mit dem
ja,
Wortlaut
und
vor allem,
alles
das
genau
stimmt,
mit diesem
das.
Wortlaut. Nee, ich kann sagen, ich wünsche mir das und das an Spielern, so und so und so. Wir müssen den Kader umbauen. Rufen und ich wollen das und das planen, ja. Aber ob ich in so 3 Tage, 3 Spiele da so was raushauen muss, ihr seid alle zu brav und ja, nee, weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend ist, glaube ich nicht.
Ja,
Holger.
ist die Frage. Vor allem Holger, der Mannschaftsrat ist ja auch anwesend. Und dann haut der Trainer da sowas raus. Wie wird sowas aufgenommen?
Ja, wie wird sowas aufgenommen? Egal, oder? Glaubst du, dass die sich da Gedanken zu machen?
Ja, bei uns
Also, ja.
wahrscheinlich egal, ja.
Also, ne, das ist doch, also ich habe kein Aha-Erlebnis gehabt, als er das gesagt hat. Ich meine, ne, der hätte noch den Podcast mal hören müssen über die letzten Monate. Dann hätte er es vielleicht schon mal vor 5 Monaten gesagt. Er hat doch letztendlich, aber auch mit den Aussagen hat er ja keinen an die Wand genagelt. Also er hat gesagt, es sind alle liebe Leute, es fehlen die Arschlöcher. Da ist doch jeder Spieler, der sagt, ja, stimmt, bin lieb, doch gut, bin kein Arschloch, doch super. Also, die Spieler, denen ist das doch total egal, was der da sagt. Also, als wenn die sich da Gedanken machen. Ne? Und daher, ja, er bringt sich jetzt ein bisschen, auch durch die Fragen muss man sagen, bringt sich jetzt ein bisschen irgendwie in den Vordergrund, weil er natürlich auch selber weiß, es geht jetzt um was, dass er ein bisschen Profil zeigen muss, soll ja weitergehen. Und da muss er dann natürlich auch ein bisschen Charakter zeigen. Ne? Und man muss ja dazu sagen, so wie ich das jetzt irgendwie über den Ticker verstanden habe, war das ja, also hat er sich ja da scheinbar freiwillig gemeldet für das Mikrofon. Und er wurde ja vorher vom Hollmann auch ganz schön angezählt. Also wir sind ja jetzt nicht chronologisch vorgegangen, ne? Also wir haben ja noch nicht vom Aufsichtsratsboss gesprochen. Und der hat ja schon relativ klar gesagt, ne? Also das mein Spiel, das war somit die größte Katastrophe. Und da hat er natürlich jetzt auch was sagen müssen und ein bisschen klare Kante zeigen müssen, ne? Und ich glaube, das war dem Ganzen auch ein bisschen geschuldet.
Ja, das kann gut sein. Also ich finde, also Simone hat natürlich auch recht, wenn sie sagt, er hat da das gesagt, was die Fans hören wollen. Ich fand es in dem Wortlaut auch nicht okay, fand es aber trotzdem halt sehr, sehr erstaunlich, dass er sich dann dazu entscheidet, das so zu tun. Ja, aber was man hört, die RP hat es ja auch schon gepostet. Ich glaube, irgendwann am Wochenende, am Sonntag war das dann schon gewesen, dass wohl schon überlegt wird, ob man einen Trainerwechsel anstrebt intern. Es fehlen halt irgendwie auch die sportlichen Argumente, auch das Thema Entwicklung, Weiterentwicklung. Wir sehen es nicht, wir reden von Woche zu Woche drüber. Die Transfers verstehen wir nicht. Auch das wurde ja in der offenen Fragerunde wieder thematisiert, wo es dann hieß, warum wird so spät gewechselt, warum kommen nicht die jüngeren Spieler? Und er dann sagte, er nimmt das nochmal mit, er guckt da nicht so genau auf die Uhr, wird es aber nochmal verinnerlichen wollen. Also ja, ich bin mir da wirklich nicht so sicher, ob das jetzt nachhaltig was bewirkt. Und ich selbst glaube auch nicht dran, dass Eugen Polanski dann eben in der neuen Saison noch auf der Trainerbank sitzen wird. Simone, wie siehst du das?
Ja, im Ernst, Björn, also wo er dann gesagt hat, bei den Wechseln, er würde dann nicht auf die Uhr gucken. Und ja, da denke ich mir so,
Als
Junge,
Trainer.
dann bist du völlig falsch, Kollege.
Ja,
Ja,
ja.
du
Ja,
musst
aber
in
das
die
erklärt
Uhr
doch
ganz
einiges.
klar
Das
im Blick
Gefühl haben
haben
wir
als
doch auch
Trainer.
oft.
Natürlich, was ist das denn für eine
Gar nicht.
Aussage? Ja, völliger Schwachsinn. Dann denke ich mir so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, so einen Satz hier raushauen. Ich gucke da nicht auf die Uhr so genau. Hä? Was ist das denn? Und da fängt es bei mir schon wieder an, wo ich denke so, nee, bitte, bitte, nein. Nein,
Ja.
nein, nein, nein. Das geht nicht. Nee,
Ja.
geht nicht. Nein,
Stimmt,
für
sich
mich
sehe ich.
absolut unverständlich. Du bist Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga, ja? Und da muss ich jetzt mal Stellung nehmen zu einer Aussage, die es bei dieser Aussprache wohl gab. Auch von jemandem, der am Mikro war. Die dann auch gesagt hat, Polanski wäre da verheizt worden, man hätte den erst mal Erfahrung sammeln sollen, lassen sollen und dann hätte er kommen dürfen, ja. Und
Auch
da habe
den
ich
Wortlaut,
innerlich.
Simone, fand ich dann sehr, sehr witzig, weil das war irgendwie direkt so konträr, dass du sagst, da wurde ja dann gesagt, Eugen Polanski ist nicht zu beneiden, der ist die ärmste Sau, weil er diese Erfahrung im Profigeschäft nicht mitbringt. Also, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber da musste ich auch sehr, sehr lachen, als ich das
Ja.
gelesen hatte.
Und da habe ich gedacht, so, Junge, was da teilweise auch wieder rausgehauen wird, weil der sich da auch anhören muss, klar, ne, das ist natürlich auch teilweise, ja, ich habe es gestern, das ist auch alles zwischen Kreisliga und Champions League, ja, manchmal ist das Fremdschämen und manchmal ist Standing Ovations, ja, also sind Beiträge, ja, aber da hat ja jeder seine Meinung zu. Aber ja, im Grunde genommen hat sie recht, er hat diese Erfahrung nicht. Und die wird er auch nicht über den Sommer kriegen. Ja, das ist ganz klar Fakt. Und ich glaube nicht, dass er das ist, was wir brauchen. für den Umbruch 5.0, 6.0, bei beim wievielten Umbruch sind wir jetzt angekommen?
Ja,
Ich
wir
weiß
kommen dann
es
zum
nicht.
sechsten, ja.
Ja, ne? Ich glaube, da muss man wirklich einen kompletten Cut machen. Ja, ohne diesen Stallgeruch, keine Ahnung. Ihr wisst, ich habe es ja mal gesagt, ich wünsche mir Christian Eichner mit Lars Stindl, ja, wie auch immer. Nein, es muss mal ohne Stallgeruch gehen. Ja? Gut, hatten wir bei Siouan auch, aber ich
Ja, aber
weiß
diese
nicht. Ich wünsche mir
Diskussion.
wirklich was, wirklich einen mit Erfahrung jünger, aber
Noch jünger.
ja, ist schwierig. Es ist schwierig.
Also, du hast ja recht. Es gibt ja auch nicht so viele Argumente und wir motzen ja auch sehr oft hier rum. Und ich glaube, was ja auch viele falsch gemacht hat. Das Einzige, wo ich natürlich auch mal dran denken muss, das sagen wir jetzt fast nach jeder Saison in den letzten Jahren. Nach jeder Saison sitzen wir hier oder sitzen woanders und sagen, ey, da muss jetzt ein Cut kommen, da muss ein neuer Trainer kommen. Und jedes Mal wird es nicht besser, sondern auch schlechter, ne? Das ist das Einzige, wo ich denke, so, boah, ey, wie lang geht das denn noch weiter? Also, ne, das haben wir nach Hütter wird das gesagt, nach Farke wird das gesagt, während Cyane wird das gesagt, nach Cyane wird das gesagt. Jetzt sagen wir das Ganze auch bei Polanski, naja, und jetzt kommt irgendwer und dann sitzt man in einem Jahr wieder hier und sagen das wieder. Es ist wirklich zum Kotzen, echt.
Aber da bist du doch auch wieder bei dem alten Sprichwort, der Fisch stinkt am Kopf. Da musst du vielleicht mal was anderes machen. Und wir alle haben uns das, glaube ich, erhofft und gewünscht, nachdem dann Königs hat das wunderbar gemacht in all den vergangenen Jahren, ja, aber als dann eben frischer Wind reinkam, aber es ist dann leider das passiert, was viele von uns schon vorhergesagt haben mit Rainer Bonhoff, dass der eben nicht diesen frischen Wind reingebracht hat. Und da brauchen wir, glaube ich, einfach wirklich frischen Wind, auch im Präsidium, Simone.
Ja, Ruven Schröder hat gestern Mut gefordert und ich hoffe wirklich, dass er sich durchsetzen kann. Es gab ja mal diesen Start mit Nils Schmadtke, wo es dann nicht funktioniert hat, wo da mal der Ansatz da war, was zu verändern. Ja, aber ich traue Ruven Schröder zu, dass er sich da wirklich durchsetzen kann, auch im Rückblick jetzt auf das, was die letzten Jahre nicht funktioniert hat, dass sich was verändern muss. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich angekommen ist. Ja, dass diese Kaderleichen mal verschwinden und so weiter. Dass da auch ein Cut passiert. Nicht nur beim Trainer, sondern generell, dass ein Umdenken stattfindet. Es wird immer gesagt, junge Spieler, junge Spieler. Dann wird sich was ausgeliehen, dann wird verliehen. Aber ein richtiges Konzept ist auch nicht dahinter. Ja, dann kommen 28 wieder, 28 gehen. Ja, nee, da muss Struktur mal rein. Und ich hoffe wirklich, ja, das Ganze. Sportliche wurde ja jetzt komplett neu aufgeteilt, das wurde ja gestern auch nochmal dargestellt, ja, die einzelnen Positionen. Und ich hoffe, dass es damit auch dann mal wirklich strukturierter wird. Ne? Nicht nur beim Trainer, sondern im Ganzen da ausgemistet wird. Ja? Los, Kelly, 150 Spiele, danke. Und ich glaube, von über 100 haben wir uns alle über ihn aufgeregt. Die letzten zwei Spiele, ja. Joe Skelly will zur WM. Yippie. Er kann Fußball spielen und keiner meckert mehr. Ne? Ein Ding zum Beispiel. Ja, aber so ein Ding, es muss einfach jetzt mal komplett ausgemistet werden und Feierabend. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, was auch gestern gesagt wurde, dass es nicht nur gesagt wird, sondern auch gemacht wird. Wir wollen Spieler, die für Borussia spielen will, die für diesen Verein brennen. Ja, dann darfst du dich aber auch nicht mit Leihspielern zuballern. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Ja. Hugo Bolin war ein guter Anfang, glaube ich. Genau das brauchen wir. Ja, zu gucken, funktioniert das und dann direkt zack, fertig, weiter, passt. So, genau so muss es gehen.
Also die Situation mit den Leihspielern, die lasse ich mir jetzt tatsächlich gerade noch gefallen. Eben ob der Tatsache, dass Schröder erst installiert wurde, kaum Mittel zur Verfügung stehen hatte und der da irgendwie gucken musste, dass er durch den Winter durchkommt, dass er die Ausfälle kompensieren kann. Ich finde, das ist ihm gut gelungen. Jetzt im Sommer bleibt es eben abzuwarten, wie es da langfristig bei Borussia ausschaut. Den Transfer von Bolin finde ich auch super, aber da sind wir auch wieder beim Thema. Klare Kommunikation und klare Linie. Wir haben eben drüber gesprochen, wo war Bolin am vergangenen Spieltag auf der Bank? Hat überhaupt keine Rolle gespielt. Warum? Und ich bin ganz ehrlich mit euch allen da draußen. Also, wenn Ruven Schröder diese Marschrichtung vorgibt und er sagt, wir setzen jetzt wieder auf die jüngeren Spieler, dann ist das okay für mich. Und wenn die Kaderqualität im ersten Moment darunter leidet, weil du, ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber weil du einfach sagst, ein Tabakovic ist vielleicht nicht mehr da oder ein Kevin Stöger wird verkauft und ist nicht mehr da. Stattdessen spielt dann aber ein Hugo Bolin, der die Erfahrung noch gar nicht mitbringen kann. Und das wirkt sich irgendwie auf mehreren Positionen dann auf das Mannschaftsgefüge und damit dann auch tabellarisch aus. Und du hast nächstes Jahr wieder eine schwere Saison. Du hast aber endlich diesen Umbruch in der Mannschaft. Dann wäre es für mich absolut in Ordnung, weil ich da mitgehen würde und weil ich sagen würde, jetzt passiert genau das, was eigentlich seit vielen, vielen Jahren passieren müsste. Aber es kommt ja nicht. Es kommt ja einfach nicht. Und ich hoffe, dass Rouven Schröder uns da alle vom Gegenteil überzeugen wird, dass jetzt eben wirklich diese in Anführungszeichen teuren Spieler, die keine Rolle spielen, aus dem Kader gestrichen werden, idealerweise verkauft werden. Ich meine, mit Marvin Friedrich, der, wie es jetzt ausschaut, nach Union Berlin wieder wechseln wird, hast du dann zumindest mal einen von der Payroll runter. Klar, den machst du nicht zu Geld, Vertrag läuft aus, aber den musst du dann eben halt auch nicht mehr bezahlen. War ja noch ein Eberl-Transfer damals gewesen. Von denen gibt es halt noch viele, ne? Also, wir haben eben Jule Weigel genannt, da könnte man jetzt natürlich auch Flo Neuhaus nochmal nennen, aber die Geschichte ist ja auch jetzt schon oftmals erzählt worden.
Gibst du
Aber
Flo Neuhaus ab, hast du eine schwarze Null?
wie bitte?
Gibst du Flo Neuhaus ab, hast du eine schwarze Null?
Jo, genau. Mit
Wenn du
seinen,
die
was
4
kriegt er?
Millionen
4 Millionen
sparst.
im Jahr? Genau.
Ja, das ist genau unser Defizit.
Ja.
Gut, ich glaube, so kann man nicht rechnen wegen Abschreibungen, ne? Aber als Beispiel, ne, hätte man das im letzten Jahr gemacht und
Ja.
das traue ich dem Schröder eher zu, diese Härte dann zu zeigen, ne? Hätte ein geringeres Defizit auch gehabt in diesem Jahr so, ne?
Ja, das stimmt. Also deswegen geben wir Schröder da jetzt tatsächlich mal eine realistische Chance. Ich glaube, dass er das schon gut machen wird. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass wir dann auch eine klare Kommunikation erleben werden. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Aufsichtsratschef, dem Michael Hollmann, der ein ja, sehr, sehr deutliches Statement abgegeben hat, beziehungsweise gleich mehrere abgegeben hat. Und ja, vor allem dann auch noch vor Eugen Polanski gesprochen hat. Und ja, der sagte ja, dass er definitiv die Schnauze voll hat von der Tabellensituation. Nicht nur er, der Aufsichtsrat. Vor allem aber auch die Art und Weise, wie sich dorthin manövriert wurde, ein Riesenthema ist. Und damit trifft er natürlich einen Nerv, ne? Weil das ist das, wo wir eigentlich hier immer in eben den letzten Jahren von Woche zu Woche immer wieder drüber reden. Du guckst quasi blind zu, wie du alles kaputt machst, wie es keine Konsequenzen hat und es wird nicht besser. Du handelst nicht. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr deutlich und sehr, sehr bemerkenswert. Auch er sprach nochmal von einem Scheißjahr, hat so ein bisschen die Hand über die Spieler, über die Mannschaft gehalten, indem er sagte, wir haben zwar gute Spieler, aber die Mannschaft funktioniert nicht so richtig, also die Mannschaft ist nicht so gut. Und er hat dann, und da hat er, finde ich, auch absolut recht, jetzt vielleicht nicht mit der Spielauswahl, aber mit der Aussage, weil im Kern des Ganzen stimmt es halt eben, er hat dann nochmal gesagt, das Schlimmste für ihn war das Spiel gegen Mainz. Weil man da einfach wahnsinnig wird. Da hat man bei jedem Angriff befürchtet, ein Tor zu kassieren. Und das war ja definitiv eine Spitze gegenüber Eugen Polanski, der ja nach dem Spiel im Interview sagte, er hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Mainz da ein Tor schießen könnte. Und ja, das wurde dann natürlich auch dementsprechend von den anwesenden Mitgliedern honoriert, Simone.
Ja, absolut. Du hast mich ja vorhin gefragt, was ich erwartet hatte von dieser Jahreshauptversammlung. Also, da kann ich definitiv sagen, das habe ich nicht erwartet. Ja, das war das, was ich mir gewünscht habe. Ja, so eine klare Aussage zu sagen, so Leute, so läuft das hier nicht. Ne? Also, das geht so nicht und wir können so nicht weitermachen. Und auch mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, nee, ich kann mit dieser Aussage nichts anfangen. Ich habe das Spiel auch gesehen und wie quasi alle anderen außer Eugen Polanski, ja, jeder hat auf dieses Gegentor gewartet, ne? Ja, und das fand ich gut so und das fand ich wichtig und richtig. Ich fand es unheimlich wichtig, dass nicht alle dieses Friede, Freude, Eierkuchen und dieses Mimimi vom Bonhof dann noch unterstützen, ja? Nein. Wir haben Fehler gemacht. Das, was hier gerade läuft, ist scheiße und das darf sich nicht wiederholen. Und da war ich sehr, sehr glücklich drüber, dass das von einem Offiziellen ausgesprochen wurde, muss ich ganz klar sagen. Hatte ich nicht erwartet, bin ich froh drüber.
Ja, genau, vor allem aus den eigenen Reihen, ne? Es war eben nicht ein Mitglied, der sich da, der aufgestanden ist, der sich da eingereiht hat in die Runde, dass er eine Frage adressieren kann oder eine Meinung geigen kann, sondern es kam aus den eigenen Reihen. Und das war tatsächlich sehr, sehr erstaunlich. Holger, wie hast du das wahrgenommen?
Also erstmal fällt mir jetzt gerade auf, warum oder ein Argument ein, warum diese Mitgliederversammlung nicht gestreamt wird, weil die ist nicht jugendfrei. Also wenn ich mir das jetzt mal hier Revue passieren lasse, mit welchen Kraftausdrücken die einzelnen Chefs da kommunizieren mit den Mitgliedern, muss man einfach sagen, da müsste man ja diese Versammlung ab 16 machen oder so.
Nach 22 Uhr.
Oder nach 22 Uhr und vielleicht unserem Podcast mittlerweile auch. Also
Dann kommen noch weniger. Das ist doch eine Idee, Borussia.
also das fällt mir mal als erstes auf. Also so viele Kraftausdrücke bei uns, das kennt man ja nur von Ruhrgebietsvereinen. Ja, war super. Also das war endlich mal einer, der Tacheles redet und nicht irgendwie ein Fan, der ans Mikrofon geht bei der Aussprache, sondern der Aufsichtsratschef. Und wir vergessen ja auch immer, dass das irgendwie vielleicht auch Fans sind und der wahrscheinlich, ne, Korschenbroich, Kleinbroich, ne, aus der Ecke wird er ja kommen. Der war wahrscheinlich auch schon als Kind am Bückelberg so. Und der leidet doch genau wie wir auch. Und endlich mal einer, der dann auch wirklich mal das sagt, was er denkt und fühlt. Dass das einfach eine Monsterkatastrophe ist, wenn man sich solche Spiele wie gegen Mainz angucken muss. Und ob ich das im Fernsehen mache, in der Nordkurve oder in der VIP-Tribüne. Trotzdem bleibt es so, wie es ist. Ne? Und natürlich kann man das dann nicht ertragen, wenn dann der Trainer irgendwie das Gegenteil davon behauptet. Und ja, das heißt aber auch für mich, dass der Trainer angezählt ist. Also ein
Ja, definitiv.
Aufsichtsratschef so offensiv nach außen kommuniziert, wo man ja auch weiß, er weiß ja ganz genau als Chef einer Firma, einer Traditionsbrauerei, weiß er ja ganz genau, was seine Worte bewirken in der Öffentlichkeit, ne? Dass die RP das aufnimmt, dass wir das aufnehmen, dass andere das aufnehmen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Polanski da auch intern angezählt ist.
Ja, denke ich auch. Also muss ich auch eingestehen. Ich habe eben ja schon gesagt, ich denke nicht, dass er die nächste Saison noch auf der Bank sitzen wird. Ich bin wirklich mal gespannt. Wir alle sind gespannt. Er sagte dann noch, eben wegen dieser sportlichen Lage und der fehlenden Entwicklung, der Aufsichtsrat wird lauter. Es muss eine andere Gangart herrschen. Und ja, die Mannschaft darf vor allem keine Angst haben. Das ist ja auch wieder ein Thema. Simone, du hast das vor vielen, vielen Wochen schon gesagt. Du siehst diese Verunsicherung auf dem Platz. Und das muss sich einfach ändern. Ne? Da muss die Mannschaft wieder geschlossen agieren. Wir haben das alle schon so oft gefordert, dass der eine für den anderen einsteht. Und das muss sich wieder ändern, damit dann endlich wieder bessere Zeiten bei Borussia kommen können. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, eine sehr, sehr erstaunliche Rede. Und ja, damit haben wir eigentlich alle Redner jetzt einmal kurz und knapp zusammengefasst. Am Ende gab es dann eben noch die offene Fragerunde, die ja dann auch recht ja, rege angenommen wurde von den Mitgliedern vor Ort. Und die haben dann halt eben auch nochmal platziert, ne, die fehlende Entwicklung im Team. Dann kam allerdings nochmal ein Thema auf. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gehört. Es wurde jetzt aber meiner Meinung nach zum ersten Mal von Borussia selbst kommentiert, dass sich vielleicht infrastrukturell im Stadion etwas verändern wird. Es ging nämlich um das Thema Stehplätze in Block 2, wo Markus Aritz dann drauf geantwortet hatte. Und bevor wir uns gleich anhören, was quasi die Grundlage dafür war, warum diese Überlegung stattfindet, wie steht ihr denn zu dem Thema, Holger? Wie fändest du das denn, wenn in Block 2, das ist ja dann quasi gegenüber vom Gästeblock, wenn da noch ein zusätzlicher Stehbereich für Heimfans erstellt wird?
Also wichtig wäre mir, dass wir immer die Entwicklung uns anschauen, was in Köln passiert. Wenn die aufstocken, müssen wir auch aufstocken, damit ja unser Schnitt höher ist als von Köln. So. Das heißt, es ist gut, dass wir noch Möglichkeiten vielleicht haben, paar Plätze mehr rauszuholen im Stadion. Chat beiseite. Ja, muss man gucken. Ne? Also wenn da die Nachfrage da ist und der Wunsch da ist, dann sollen sie es irgendwie machen. Ne? Wenn es möglich ist, wenn es baulich möglich ist, wenn es mit Dauerkarteninhabern möglich ist. Wieso nicht? Also wenn man zwei Stehplatzbereiche hätte im Stadion, das ist natürlich von der Dynamik her, der Akustik her, während eines Spiels, kann das schon richtig cool werden, ne? Wenn von beiden Seiten gesungen wird, ne? Das haben wir ja jetzt schon, ne? Ganz oft, mit VfL, ne, dass es so hin und her geht, ne? Also wenn das doch mal so eine gewisse Dynamik aufnehmen würde, finde ich interessant. Ich weiß, also ich meine, der Hintergrund ist ja, glaube ich, der, dass viele sich auch gestört fühlen von den ganzen Bannern und so, ne? Das war, glaube ich, der Hintergrund. Also da geht es ein bisschen jung gegen alt, ne? Was natürlich ein bisschen unschön ist, aber die Situation hat sich, glaube ich, auch langfristig ein bisschen beruhigt, aber in Gänze, glaube ich, nicht aufgelöst, ne? Dass man teilweise im Stehplatzbereich dann nicht mehr so viel sieht, weil so viele, viele Fahnen und viele Banner aufgezogen sind. Also die Ausgangssituation ist natürlich nicht so schön eigentlich, dass eine Fanszene vielleicht auch gespalten wird. Aber wenn die meisten damit zufrieden sind, dann, ne, wie so altersgerechtes Fan-Dasein oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt, dann ist das für mich erstmal okay. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so die Zielgruppe, ne? Weil ein bisschen älter und meistens sitze ich, müsste Simone was zu sagen. Du bist ja in der Nordkurve dann doch mehr beheimatet oder fett beheimatet drin.
Ja, ich finde es sehr lustig, wie der Verein das verkauft mit diesem Stehplatzblock, ne? Der sagt, ja, die Nachfrage nach Stehplatzdauerkarten ist so hoch, dass wir uns da was überlegen wollten. Nee, es ist ja so, wie du, Holger, gesagt hast, die Diskussion ist ja erst dadurch entstanden, dass die Leute sich in der Nordkurve beschweren über die Fahnen, ja, und dass die Sicht so schlecht ist und so weiter. Dass sie zwar ausweichen können, aber da ist ja die Kapazität auch begrenzt, ne? Und dass die Fans sich dann auch dahin ausgebreitet haben mittlerweile, ja? Und dass die aktive Fanszene auch sagt, ja, die machen ja auch nicht mit, auch blöd, wollen wir auch nicht. Wir wollen nur Leute in der Kurve haben, die komplett mitmachen auf den Stehplätzen dann in der Nordkurve. Und ja, es ist aber auch so, dass diejenigen, die jetzt in der Nordkurve sind und die sich davon gestört fühlen, aber auch gar nicht in die Süd wollen. Ja, die wollen nicht abgeschoben werden in so einen Stehplatzblock da drüben
Ins
und sagen so,
Altenheim.
hier, ne, ja, die wollen nicht abgeschoben. Die sagen, Leute, ja, das, was ihr jetzt hier macht, ne, mit euren, in euren jungen Jahren, wie auch immer, ja, das haben wir vor 30, 40, keine Ahnung, wie viele Jahren gemacht. Warum sollen wir denn jetzt unseren Platz hier räumen? Ja, wir sind genauso ein Bestandteil der Kurve. Und da haben Sie auch nicht Unrecht. Ich finde diese ganze Entwicklung, die sich da in den letzten Jahren aufgetan hat, schwierig. Ja, die einen reden über, ja, die da unten, oh, die Ultras, die Kinder, und die andere Seite redet, ah, oh, die Rentner, die nur Bier trinken und nicht mitmachen. Ja, die Fronten sind da mittlerweile so verhärtet, finde ich schade. Ich glaube, man könnte da eine geile Kurve wieder draus machen und die Leute mehr motivieren mitzumachen, wenn man nicht gegenseitig aufeinander immer eindreschen würde. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass diese Stehplätze da weggehen, aber wirklich nur für Leute, die noch nicht lange, die keine festen Platz in der Nordkurve haben, sondern erstmal komplett da einsteigen wollen mit Dauerkarte. Für Leute, die da jetzt sind, ich krieg's ja auch mit, ja, ich bin im Block 16 und da am Geschehen und die Leute, die da schon älter sind, die sagen so, nö, warum soll ich denn jetzt da hinten bis in die Süd? Was will ich da? Ich will hier mit meinen Leuten, mit denen ich schon ewig hier stehe, stehen, bis ich nicht mehr stehen kann und sowieso irgendwann Sitzplatz brauche, ja? Und das ist ja auch völlig legitim und nachzuvollziehen, ne? Und dass es dann aber auch Leute gibt, die gerne in die Nordkurve wollen, da aber keinen Platz finden. Ja, die gibt es. Das ist ein Problem, aber das war schon immer ein Problem. Ja, der Borussia-Park steht jetzt seit über 20 Jahren, ne? Ja, und die Leute, die da waren, ja, die sind nun mal da, ne? Und das ist wahrscheinlich wie irgendwann wie bei Barcelona, dann wird nur noch weiter vererbt. Ne? Das ist ja da auch so. Da kommst du an keine Dauerkarte, es wird weiter vererbt. Ja, aber wir können doch eigentlich stolz darauf sein. Wir können stolz darauf sein, dass es so ist, dass die Nachfrage so groß ist, dass die Leute kommen wollen. Ja, seien wir doch einfach stolz darauf. Ja, wenn es Nachfrage für diesen Stehplatzblock gibt, ja, wird es mit Sicherheit, wie gesagt, für Leute, die neu einsteigen wollen. Ja, aber für die Leute, es waren, glaube ich, gestern wurde gesagt, 250 haben da eine Dauerkarte. Für die muss natürlich auch eine Lösung gefunden werden, mit denen die glücklich sind. Ja, finde ich natürlich, wenn ich da immer wäre und meine Dauerkarte da immer wäre und jetzt hier, ne, jetzt sieh mal zu, finde ich auch nicht gut.
Ja, aber
Finde ich auch blöd,
da
ne?
sagt der Aris ja direkt, dass sie gucken, dass sie da natürlich gute Angebote machen können. Wer weiß auch, wie sich das in den in den anderen vergleichbaren Blöcken dann gestaltet.
Ja.
Ich meine, klar, 13, 18 wirst du nicht sitzen, das weiß ich. Da musst du, wenn, in den Oberrang, aber da wird es schon Möglichkeiten geben. An und für sich
Ja.
finde ich die Idee, dort aber noch einen Stehplatzblock entstehen zu lassen, tatsächlich sehr charmant. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich gerade nicht, wenn ich einfach mal so alle Bundesliga-Stadien durchgehe, ob das sonst irgendwo tatsächlich schon existiert. Ich glaube nicht, dass du Stehplatzbereiche in unterschiedlichen Kurven hast.
In München, glaube ich.
Hast du tatsächlich?
Ja. Ich meine, in München haben die auf der einen Seite noch so ein, ich glaube, neben, die haben da auch so ein Eckblock noch extra
Ah,
Stehplätze,
okay.
meine ich,
Ja, dann.
irgendwo in der Allianz Arena, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben die da noch so ein extra Block.
Dann
Ich
wären wir
glaube so.
damit vielleicht nicht die Ersten, aber ich finde die Idee tatsächlich, wie gesagt, ganz charmant, weil du gerade bei den obligatorischen Rufen nach der Süd quasi nochmal die Möglichkeit hättest, dass da nochmal ordentlich angeheizt wird. Ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich wäre da tatsächlich sehr offen. Ich bin aber natürlich auch nicht in der Situation, dass ich da eben in Anführungszeichen vertrieben werde, weil ich eben keine Dauerkarte dort habe. Von daher verstehe ich auch jeden, ja, der da eben sagt, er findet das erstmal nicht so gut. Aber was Aritz noch sagte, ist, dass sie jetzt eben aktuell auf eine Baugenehmigung warten. Das heißt, der Antrag ist auf jeden Fall schon mal gestellt und das Ganze wurde offensichtlich zumindest mal schon mal angeleiert, sodass es dann abzuwarten bleibt, wie kurzfristig oder mittelfristig das ganze Thema dann weiterverfolgt werden wird. Ja. Und damit hatten wir jetzt quasi hinten raus nochmal ein brisantes Thema mit den Stehplätzen, der Anpassung der Infrastruktur eben im Stadion. Und ich würde sagen, wir machen einen Haken an die Jahreshauptversammlung. Es sei denn, Simone, Holger, ihr hättet noch was zu ergänzen. Dann ja, unterbrecht mich gerne. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir nämlich dann nochmal in Richtung Sonntagabend, weil unsere Tipps noch ausstehen. Und da, Holger, würde ich heute tatsächlich mal bei dir beginnen wollen. Was ist denn dein Tipp für Sonntagabend Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund?
Ich bleibe bei meinen Tipps, bleibe da jetzt konsequent weiter bei meinen Tipps und tippe jetzt immer nur das gleiche 1-1.
Ja,
Bis
1-1.
zum
Wenn
Ende der Saison.
1-1 würde reichen, dann hätten wir eben den besagten Punkt, dass rechnerisch auch nichts mehr passieren kann. Ja, gucken wir mal, wie es denn dann tatsächlich kommt. Simone, was ist dein Tipp?
Ja, wie erwähnt, das ist ja mein persönliches Derby irgendwie, ne? Und ich tippe jetzt mal mein Wunschergebnis 2-0.
Ja, 2-0, vor allem zu 0, wäre ja ein Traumergebnis. Also würden wir, glaube ich, alle unterschreiben. Ich bin Sonntagabend auch da. Also ich freue mich schon sehr, Simone, wenn wir uns dann endlich wiedersehen. Ist jetzt
Ja,
ja doch schon wieder ein bisschen was länger her.
wie schön.
Und ja, ich hoffe doch mal, dass das irgendwas bewirkt und
Ha,
dass wir
wir
vielleicht
beiden
dann,
als Glücksbringer, ja.
genau, dass wir dann die Punkte zu Hause behalten werden. Ich denke, es wird ein knappes Spiel werden und sag jetzt einfach mal ganz positiv und optimistisch gestimmt, dass wir das Spiel 2 zu 1 gewinnen werden. Und damit bleibt jetzt wie immer eigentlich nur eins zu sagen an alle Zuhörer da draußen, die anreisen werden. Kommt Sonntagabend gut in den Borussia-Park und später dann auch natürlich wieder gut nach Hause. Und wie immer wünsche ich euch liebe Grüße aus dem Saarland.
Schöne Grüße aus Münster, macht's gut.
Ja, liebe Grüße aus dem Siegerland und ich möchte heute mal loswerden. Vielen Dank für die ganz lieben Reaktionen, die wir letzte Woche ganz, ganz, ganz viele, aber für eure lieben Reaktionen auf unseren Podcast freuen wir uns sehr drüber. Dafür machen wir es ja und Dankeschön. Und meine Grüße gehen heute nach Kamp-Lintfort in meine Geburtsstadt. Da ist heute nämlich ein Borusse zum ersten Mal Papa geworden. Es gibt ein neues Fohlen, deswegen ganz liebe Grüße da heute hin.
Herzlichen Glückwunsch!